Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Heute wieder mal mit einem Gast. Wir sind sehr, sehr froh, Jonas Liedfeld hier zu haben. Hallo Jonas.
Ja, hallo auch von mir und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Also cool, dass du da bist, cool, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben heute Dienstag, den 11.3.
Okay. Gut vorbereitet, Julius.
Okay. Bei mir ist natürlich auch Fabian Wölfling, Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung, HFC-Experte. Ja, und wir wollen natürlich so ein paar Fragen loswerden. Wir haben auch Hörerfragen eingesammelt, die wir dann auch zwischendrin noch stellen werden. Am Ende natürlich entweder oder, geht so ein bisschen um die aktuelle Situation, aber auch ein bisschen natürlich um die Karriere von dir, Jonas. Okay. Vielleicht fangen wir nicht ganz mit dem Aktuellen an, sondern gehen noch ein Stückchen zurück, wann immer wir so, ja, so Ende letzten Jahres und dann auch in der Winterpause mit Leuten gesprochen haben vom HFC im Umfeld, auch mit Fans, war immer so die Aussage, wenn Jonas Niedfeld wieder da ist, dann ist in der Offensive wieder mehr Kraft da, mehr spielerische Varianz und so. War so ein bisschen Hoffnungsträger. Hast du das gespürt oder vielleicht anders gefragt, wie lebt sich so als Hoffnungsträger?
Ja, ich habe das natürlich mitbekommen, dass ja, die Leute da hohe Erwartungen oder auch viel Hoffnung haben, dass wenn ich wieder dabei bin, dass in der Offensive auch ein bisschen besser läuft, vielleicht ein paar Tore mehr fallen. Ja, das hört man natürlich sehr, sehr gerne, ne? Das würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht so ist. Trotzdem habe ich auch schon derzeit gesagt, dass man jetzt nicht erwarten darf, dass ich vom ersten Tag die Liga zerschieße und ja, sofort 100% über 90 Minuten für die Mannschaft geben kann, weil es einfach jetzt eine sehr, sehr lange Zeit war, in der ich raus war. Und ja, ich muss mich jetzt einfach Stück für Stück wieder rankämpfen, wieder ranarbeiten, um dann eben auch wieder, ja, über längere Zeit spielen zu können, als es jetzt momentan der Fall ist.
Du warst jetzt in den letzten drei Spielen immer, wurdest immer eingewechselt, auch am Wochenende jetzt beim 1:1. Ja, für, ich glaube, viele so ein bisschen nachdem Lock auch verloren hatte das Wochenende davor, war so ein bisschen Hoffnung wieder da. Ist das jetzt so die Aufstiegshoffnung vorbei, könnte man das so sagen?
Ja, also, das war schon ein harter Schlag jetzt, dass wir da nicht gewonnen haben. Also es ist, war nach dem Spiel auch wirklich eine sehr, sehr schlechte Stimmung im Team. Ist ja klar, jeder hat sich da viel, viel mehr vorgenommen und wir sind einfach vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht so in unser Spiel gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben und haben dann auch nicht die richtigen Mittel gefunden, um da dann ja was zu verändern innerhalb der ersten Halbzeit. Ja, von daher war das natürlich wirklich kein cooles Gefühl. War man echt niedergeschlagen nach dem Spiel. Ich glaube, für uns ist jetzt einfach wichtig, dass wir auf uns schauen, dass wir uns jeden Spieltag in die Lage bringen, dass wir da 100% auf den Platz kriegen, weil so wie gegen Luckenwalde haben wir gesehen, dass wir dann auch dort stolpern können. Und es ist nun mal was anderes, hier im eigenen Stadion zu spielen oder dann halt auf so einem kleinen, jetzt nicht böse gemeint, aber eher ein Dorfplatz wie dort.
Es ist durchaus ein Dorfplatz. Ja.
Aber trotzdem hat Luckenwalde ja auch seine Berechtigung, ist schon jahrelang dabei in der Liga. Absolut, und ja, aber es ist einfach was anderes, da zu spielen. Trotzdem muss es unser Anspruch sein, da genau so eine Leistung bringen zu können wie die Woche davor wegen Victoria Berlin. Und darauf müssen wir uns jetzt einfach besinnen. Und dann, ja, wir haben ja immer gesagt, wir wollen mindestens 70 Punkte plus X. Und was dann da am Ende rauskommt, müssen wir gucken. Wir können jetzt eh nicht mehr beeinflussen, was die Konkurrenz macht. Momentan sind sie sehr stabil. Vielleicht öffnet sich nochmal eine Tür, aber wenn nicht, ist es trotzdem unser Anspruch, die Spiele, die wir jetzt haben, zu gewinnen und uns einfach selbst ein gutes Gefühl zu holen.
Ja. Du hast ja gerade so ein bisschen schon reingestochen, als ich war ja am Samstag vor Ort, mich so ein bisschen umgehört habe. Da war so ein bisschen allgemeine Ratlosigkeit, Sprachlosigkeit auch, mit ein bisschen Abstand. Ja, du hast ja so eine kleine Erklärung vielleicht geliefert, die klingt so ein bisschen nach Mentalität. Erklär mal, wo kam das her? Weil es war schon so, die erste Halbzeit, würde ich fast sagen, war mit die schlechteste der Saison, die du ja auch noch von außen gesehen hast. So irgendwie überhaupt nichts da zu sehen, was man gegen Victoria noch gesehen hat, war so ein bisschen, ja, fast schon erschreckend, so von außen zu sehen. Was hast du vielleicht für eine Erklärung von der Innenperspektive?
Ja, ich glaube, wir hatten einfach viel zu wenig Energie am Platz, zu wenig uns selbst dann auch versucht, aus so einer Scheißsituation rauszuziehen mit einfacheren Mitteln. Da müssen wir vielleicht auch mal, wie wir es ja in der zweiten Halbzeit gemacht haben, das war ja jetzt auch kein berauschender Fußball, aber wir haben es einfach einfach gemacht. Wir haben probiert, den Gegner unter Druck zu setzen, viele Bälle in die Box zu bringen, und genauso ist ja auch das Tor dann gefallen, und genauso hatten wir auch in der 90. Dann noch die Chance auf 2:1. ja, dass wir dann, wenn wir merken, es funktioniert nicht so, wie wir wollen, dass wir dann einen Plan B, der jetzt nicht unbedingt vom Trainerteam reingerufen werden muss, weil das ist auch immer schwer, dass das dann jeder checkt, sondern dass wir auf dem Platz auch einfach bereit sind, da dann andere Mittel zu wählen und vielleicht auch mal nicht schön auszusehen, aber einfach eklig zu sein und ja, so das Spiel zu ziehen. Ich glaube, in der Regionalliga kann man mit eklig sein, kämpfen, kratzen, beißen, wie man ja schön sagt, auch viel erreichen, vor allem weil wir ja individuell dann auch Qualität haben, um dann im 16er gefährlich zu werden. Deswegen müssen wir einfach in viel mehr Situationen reinkommen im 16er, um dann eben auch diese Qualität auszuspielen. Und das war in der ersten Halbzeit einfach gar nicht der Fall.
Du hast schon gesagt, ja, es braucht so ein bisschen Zeit, bis du quasi wieder bei 90 Minuten Startelf gehen kannst. Aber bei so einem Spiel, bei so einer ersten Halbzeit, du sagst, es läuft überhaupt nichts zusammen, die Energie ist nicht da, juckst da nicht bei dir in den Füßen, dann geht man mal zum Trainer, zum Paul, komm. Komm, wir versuchen es, schmeiß mich rein, ich will.
Ja, natürlich würde ich gern, aber ich weiß auch, dass ich dann wahrscheinlich, wenn er mich zur Halbzeit bringt, in der 70. so platt bin, dass er mich dann eigentlich schon wieder runternehmen kann.
Ist das so krass, ja?
Ja, ich merke es natürlich momentan okay, schon. Klar, habe ich viel gemacht in der Reha, aber diese fußballerische Spielbelastung, die kannst du nicht imitieren. Und auch das viele Training, was ich jetzt mit der Mannschaft mache, ist top, viel, viel besser natürlich als Einzeltraining, aber so richtig diese Spieltagbelastung, das musst du dir halt dann über die Spiele holen und da kann ich halt leider, was heißt leider, viel mehr würde wahrscheinlich momentan eh nicht gehen, aber es geht halt nur ein Spiel pro Woche, wo ich dann Stück für Stück immer ein paar Minuten mehr sammeln kann, dann unter der Woche probiere ich natürlich auch immer an die Grenze zu gehen, um dann eben mein Limit zu verschieben, um dann, ja, jetzt hoffentlich bald eine halbe Stunde dann vielleicht zeitnah auch mal eine Halbzeit spielen zu können. Aber ich habe momentan gemerkt, dass so 20 Minuten schon echt an mir nagen und ja, ich dann, wenn ich früher reinkommen würde, wahrscheinlich irgendwann nur noch da vorne rumstehe und hoffe, dass mir einer auf den Fuß fällt. ja, das kann man auch mal machen, aber ist natürlich auch nicht mein Anspruch, dann da einen Stehgeiger zu machen. Ja, deswegen würde ich gerne viel, viel schneller schon viel mehr spielen, aber leider braucht es einfach ein bisschen Zeit.
Absolut. Ich fand trotzdem, oder jetzt ohne dir zu sehr zu schmeicheln, aber das, als du reinkamst, irgendwas 70. irgendwas Minute, hat es trotzdem belebt. Du warst gleich vorne drin, Ballverteiler auch, hast auch selber eine Chance gehabt, die, glaube ich, geblockt wurde. Nimm uns da mal ganz kurz mit, so nach dem Spiel, denkt man dann über solche Situationen nochmal nach? Also geht man das nochmal im Kopf durch? Denkt man dann, was hätte ich da irgendwie anders machen müssen oder ist das dann alles passé?
Nö, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich auch den ganzen Tag dann nach dem Spiel noch viel über das Spiel nachdenke und viele Aktionen nochmal durchgehe, auch sehr selbstkritisch bin, was ich hätte besser machen können, wo dann vielleicht noch was hätte entstehen können. Ja, aber man darf dann natürlich dann auch nicht zu verkopft sein. Es ist klar, dass nicht alles gelingt, dass da auch Fehler passieren und deswegen, ja, probiere ich mich, wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich mir das Spiel auch gerne nochmal an. Das hilft mir immer ganz gut, dann auch so einen objektiveren Blickwinkel da mal einzunehmen und nicht nur diese Sicht, die ich im Spiel hatte, die dann wirklich oft sehr, ja, nicht unbedingt eingeschränkt, aber du hast, ich habe ja jetzt gemerkt, in der Zeit, in der ich nicht gespielt habe, dass, wenn du auf der Tribüne sitzt, ist Fußball ein komplett anderes Spiel. Also von der Tribüne sieht alles so einfach aus, du denkst dir, was machen die, das kann doch nicht so schwer sein, aber wenn du auf dem Platz stehst, dann ist es einfach was ganz anderes, du hast einen ganz anderen Blickwinkel, es geht viel, viel schneller, als du auf der Tribüne das Gefühl hast, ja, dass das Spiel manchmal gar nicht so schnell ist, aber auf dem Platz ist es schon so, dass du da sehr, sehr schnell Entscheidungen treffen musst und ja, deswegen ist es schon nicht so einfach, wie man oft von der Tribüne denkt. Aber ja, um deine Frage nochmal zu beantworten, ich denke da schon nochmal nach dem Spiel auch über verschiedene Szenen nach, denke natürlich auch darüber nach, was hätten wir als Mannschaft anders machen können, um dann eben erfolgreich zu sein. Nach gewonnenen Spielen ist es viel, viel einfacher. Da macht es natürlich mehr Spaß auch, drüber nachzudenken. Jetzt war es zwar ein Unentschieden, aber es hat sich trotzdem eher wie eine Niederlage angefühlt. Ja, und von daher ist es dann nicht so angenehm, das Spiel nochmal durchzugehen. Aber ich mache es trotzdem.
Das ging, glaube ich, vielen so, dass es eher wie eine Niederlage rüberkam. Dann verlassen wir mal den Dorfplatz in Luckenwalde und gehen zu was, also positiv ist ja schon mal, du kannst überhaupt wieder spielen. Das ist ja nach der langen Verletzung quasi die positive Nachricht. Trotzdem nochmal zurück zu dem Moment oder so den schmerzhaften Moment, wie dieses Kreuzbandriss. Wir haben uns vorhin drüber unterhalten. Fabian hatte noch in Erinnerung, dass du da auch irgendwie geschrien hast, als das dann passiert ist, weil nimm uns mal vielleicht da auch nochmal hin mit. Wie ist das? Was merkt man da sofort? Ist das einfach nur Schmerz und man weiß noch nicht ganz genau, was es ist, oder weiß man schon sofort, da ist jetzt mehr?
Also ich glaube, es gibt ja verschiedene Reaktionen bei Kreuzbandrissen. Mhm. Zum Beispiel letztes Jahr Sebastian Zieliński hatte ja auch einen Kreuzbandriss in der Hinrunde und der hat ja noch die Halbzeit sogar damit zu Ende gespielt.
Ja.
Das wäre für mich undenkbar gewesen. Mhm. Also es war ja eigentlich eine relativ normale Aktion, so ein Richtungswechsel, wo ich dann probiert habe, den Ball wegzuspitzeln, was mir sogar noch gelungen ist. Aber ich habe halt, warum auch immer, hat das rechte Knie nachgegeben. Ich hatte ja vorher noch nie eine schlimmere Verletzung, aber da habe ich sofort gemerkt, das hat geknackt im Knie. Ich bin einmal so richtig nach innen weg, klassisch, wie es beim Kreuzbandriss ist. Und ja, ich glaube, man hat dann auch an den Schreien gehört, dass es wirklich schlimmer war und auch sehr, sehr schmerzhaft. Doki war ja da, ist auch sofort aufs Spielfeld gekommen und hat seine Tests gemacht. Und da hat er schon auf dem Platz gesagt, oh, das fühlt sich nicht so gut an.
Der weiß es dann so.
Ja, der weiß genau, was man da testen muss. Vor allem Kreuzband ist ja sein Fachgebiet. Und dann in der Kabine, als wir ein bisschen mehr Ruhe hatten, hat er nochmal, und dann hat er mir auch gesagt, also wir machen morgen MRT, aber zu 99% ist das Kreuzband durch. Und ja, das war natürlich ein sehr, sehr großer Schock für mich. Und verbunden dann mit dem Abstieg eine Woche vorher natürlich, ja, so die schmerzhafteste Woche in meiner Fußballerkarriere.
Da gleich angeschlossen, du hast gesagt, Abstieg stand fest, dein Vertrag lief auch aus, Kreuzbandriss. Wie denkt man dann so über die Zukunft nach? Also stand dann auch irgendwie so ein bisschen im Raum, vielleicht gar nicht mehr weiterzumachen?
Nee, das stand für mich gar nicht im Raum. Ich bin Fußballer durch und durch und ich habe sofort gesagt, ich will unbedingt zurückkommen, ich will, wenn möglich, stärker zurückkommen. Ich gib alles, um wieder auf dem Platz stehen zu können. Und ja, zum Glück haben mir auch Daniel Meyer und Linde war damals auch dabei, sofort gesagt, dass sie mich unterstützen, mir helfen, sie mir auf jeden Fall einen Vertrag geben werden. Und wir hatten ja auch schon vorher uns ausgetauscht für den Fall des Abstiegs, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe immer gesagt, ich kann mir das vorstellen. Ich werde mir natürlich gucken, was gibt's für Optionen. Ich werde mir alles anhören, was an mich herangetragen wird, ist ja auch der Job meines Beraters, dann zu schauen, was geht. Aber ich habe gesagt, ich fühle mich hier so wohl in Halle, ich weiß, was ich hier habe. Ich will für diesen Verein auch weiter ja alles geben. Und von daher habe ich mich vorher eben auch schon dazu bekannt, dass es für mich absolut eine Option ist, auch hier zu bleiben und wieder zu helfen, dass der Verein zurückkommt in die dritte Liga. Und ja, dadurch war es dann natürlich schön, dass Daniel und alle Verantwortlichen, auch der Vorstand, dann gleich gesagt haben, wir lassen dich auf keinen Fall fallen und du wirst hier die Chance haben, beim HFC wieder zurückzukommen.
Jetzt kann man ja den Podcast nutzen, um mal reinen Tisch zu machen. Angenommen, dieses Spiel gegen Dortmund 2 wäre nicht passiert, das Kreuzband wäre heile geblieben. Wärst du dann jetzt noch beim HFC?
Ja, wie gesagt, wir haben vorher gesprochen. Ich habe gesagt, ich kann mir das vorstellen. Wir haben natürlich noch nichts Konkretes gehabt vor dem Spiel. Ich denke, das wäre natürlich dann alles danach gekommen. Ich kann euch jetzt nicht zu 100% sagen, wie es ausgegangen wäre, aber es ist schon wirklich so, das sage ich auch nicht einfach so daher. Ich glaube, das sieht auch jeder, der mich spielen sieht, dass ich immer mit vollem Herzen dabei war, auch letztes Jahr alles probiert habe, damit dieser Abstieg verhindert wird. Und ja, es ist mir einfach eine große Ehre, hier spielen zu dürfen, und ich mache das sehr, sehr gern und hoffentlich darf ich es auch noch ein paar Jährchen machen.
Das ist so eine Reha, Entschuldigung, ein langer Prozess über Monate. Ja, es wird einem Fußballer quasi das genommen, was er eigentlich machen will. So seine Leidenschaft, was gleichzeitig Beruf ist. Nimm uns mal mit, wie schwer war das zu Hause? Wie sehr bist du vielleicht auch deiner Frau auf die Nerven gegangen, weil quasi so der Lebensinhalt so ein bisschen weggefallen ist, ist erstmal?
Ja, also die ersten 2 Wochen waren schon sehr schlimm. Also da ist meine Frau auch an ihre Grenzen gekommen. Da konnte ich mich ja kaum bewegen, hab nur rumgelegen mit dieser Streckschiene da noch. Also ich konnte das Bein ja gar nicht anbeugen. Das war schon ja, sehr, sehr schwierig. Ich durfte auch nicht wirklich auftreten, immer mal so ein bisschen probieren Und dann, als ich es durfte, habe ich es mich erst auch nicht getraut. Da hat meine Frau mich dann so ein bisschen dahin geschubst. Jetzt mach doch mal, das geht doch jetzt bestimmt wieder. Und war auch gut, dass sie das gemacht hat, weil es ging dann wirklich innerhalb von ein paar Tagen auf einmal, konnte ich wieder zumindest gehen. Ja, aber die ersten zwei Wochen waren wirklich sehr, sehr hart, weil du einfach komplett auf die Hilfe angewiesen bist und deinen Alltag gar nicht so führen kannst, wie du es gewohnt bist, wie du es sonst immer machst.
Kannst auch nicht mehr mit dem Hund raus.
Genau, das kam auch dazu, dass ich dann diese Runden auch nicht mehr machen konnte. Da musste meine Frau dann sich alleine drum kümmern. Essen kochen war auch schwer, konnte ich ihr auch nicht helfen. Also es war schon auch viel Druck, den sie dann hatte, beziehungsweise viele Aufgaben, die sie dann da bewältigen musste. Aber da bin ich ihr natürlich auch sehr dankbar, dass sie mich da so unterstützt hat und dann wir jetzt auch gemeinsam diese schwere Zeit hinter uns gebracht haben.
Schicken wir nochmal einen Gruß raus an der Stelle.
Genau. Absolut. großer Gruß. Wie ist Rea so? Ist das nervig oder ist das eher so, sieht man eher so das Ziel vor sich oder denkt man sich den ganzen Tag, oh, eigentlich irgendwie furchtbar, irgendwie so kleine Übungen machen und so, eigentlich eben nicht das, was man will, oder ist da schon immer so das Ziel am Ende?
Ja, es gibt natürlich Tage, wo du dir denkst, boah, gar keinen Bock jetzt heute. Vor allem dann auch in der ersten Phase war ich ja dort in Leipzig in der Asevida, habe dort meine Reha gemacht und da kannst du halt wirklich noch nicht viel machen. Ne? Da machst du so Übungen, wo du dir denkst, das kann jetzt nicht mein Ernst sein, dass das jetzt gerade das ist, was mein Körper nur leisten kann. Aber es ist halt so, du musst da wirklich von Grund auf wieder aufbauen, weil die Muskulatur wirklich stark zurückgegangen ist, das Knie einfach ja noch dick ist, viel Flüssigkeit drin, wenig Bewegungsmöglichkeiten, also du bist einfach eingeschränkt und hast da natürlich auch Tage drin, wo das dir gar keinen Spaß macht und ja, du denkst, ich wäre jetzt heute eigentlich lieber zu Hause geblieben, hätte wenigstens irgendwas für den Kopf gemacht, was mich da ablenkt, aber ich habe mir eben immer probiert, dann auch an solchen Tagen schon vorzustellen, wie es wieder ist, auf dem Platz zu stehen, wie es wieder ist, hier im Stadion einzulaufen und dadurch kann man sich dann halt hochziehen. Dann kannst du dir halt immer wieder so Punkte setzen. Du weißt, dann und dann ist geplant, dass du mal auf dem Alter-G, also dieses Anti-Schwerkraft-Laufband, anfangen kannst zu laufen. Das war so ein erster Meilenstein. Dann ein paar Wochen später wirklich richtig joggen auf dem Laufband. Dann irgendwann durfte ich zum ersten Mal draußen laufen. Das waren halt schon immer so Punkte, wo man drauf hingearbeitet hat. Und dadurch ist es dann ein bisschen leichter gefallen. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keinen Tag gar keinen Bock mehr hatte oder irgendwas. Also gab schon auch schwere Tage.
Weiß man immer schon vorher, wie lange das dauert? Also weiß man da schon, das würde so ungefähr 9 Monate dauern oder ist das so ein Prozess, wo es auch mal irgendwie mal kürzer gehen kann oder so?
Also es gibt ja auch Leute, die früher einsteigen oder ich glaube früher war ja sogar irgendwie mal immer nur 6 Monate, ja, hat man so gesagt, nach Kreuzbandriss, aber das ist mittlerweile eigentlich nicht mehr der Fall. Also Doki hat mir gleich gesagt, ich soll mich so auf 9 Monate ungefähr einstellen, das wäre der Optimalfall und dann, ich hatte ja auch bei der BG, bei der Berufsgenossenschaft da mein Ansprechpartner und der hat auch gesagt, in der Regel sind es jetzt so 9, 10, ja, manche brauchen auch 12 Monate und 9 wäre schon top und das war von Anfang an so der Plan. 9 Monate, ich hatte mir auch die ganze Zeit das Spiel Lok Leipzig als Ziel in meinem Kopf gesetzt und ja, war dann im letzten Moment vielleicht sogar ein bisschen überraschend, dass es doch so schnell dann ging, weil ich war ja noch gar nicht so lange wieder richtig im Mannschaftstraining, aber es hat sich einfach dann gut angefühlt für den Zeitpunkt und der Trainer hat auch gesagt, wenn du kannst, dann will ich dich auf jeden Fall dabei haben und dann war es natürlich cool für mich in so einem Spiel gleich wieder dabei zu sein, wäre natürlich mit einem anderen Ausgang dann noch ein bisschen cooler gewesen.
Durchaus.
Ja, Sven Müller, dein Leidensgenosse so ein bisschen oder einer von den Leidensgenossen, gibt ja leider noch ein, zwei andere, die länger verletzt sind oder verletzt waren, hat mir erzählt, als er dann zurück auf dem Training war, er hätte dir immer so gesagt, Nita, du kommst zurück und machst dann in dem Spiel gegen Lok in der 90. plus Nachspielzeit irgendwie das entscheidende Tor. Hat jetzt nicht ganz hingehauen, aber du hast schon ein bisschen gesagt. Ist es dann wirklich so visualisieren? Hast du dir dann bei Übungen in der Reha konkret irgendwie so vorgestellt, das ist der Moment, ich bin wieder auf dem Platz, ich habe wieder den Ball am Fuß und dann irgendwie zappelt er wieder im Netz drin und dieses Gefühl will ich wieder haben.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich träumt man dann davor, wieder Tore zu schießen, einfach wieder ja, auch einfach coole Aktionen, wo man sich pushen kann. Das ist halt, auf dem Platz zu stehen, da hast du Emotionen, die du so im Alltag eigentlich nicht hast. Ganz, ganz selten vielleicht mal. Und das macht halt auch den Reiz aus, dann wirklich Fußball spielen zu wollen, auf dem Niveau Fußball zu spielen. Es ist halt so ein Adrenalinkick, der dich dann auch so ein bisschen süchtig macht. Und natürlich habe ich durch die Jahre, die ich jetzt schon dabei bin, so viele Szenen, die ich mir dann nochmal ins Gedächtnis rufen kann und die ich dann auch wieder erleben will, und sowas hilft dann natürlich in einer schweren Phase, darüber zu kommen.
Du hast gesagt, vor dem Spiel gegen Lok warst du auf der Pressekonferenz, dass dich die Reha sogar aus einer gewissen Hinsicht stärker gemacht hat, was ja erstmal irgendwie paradox klingt, was man vielleicht so als Otto-Normal-Hörer jetzt nicht so versteht. Erklär es nochmal, wie kann einen quasi ein Kreuzbandriss und die Reha danach stärker machen als Fußballer?
Ja, zum einen hatte ich noch nie die Möglichkeit, vorher mich so zu resetten und dann wirklich mal den Körper richtig von null aufzubauen. Du bist halt als Fußballer immer so in diesem Wochenrhythmus, klar in der Vorbereitung, aber da wird dann auch sehr viel auf Ausdauer und sowas Wert gelegt, dass du wirklich, also so viel Krafttraining, wie ich in der Zeit gemacht habe, habe ich noch nie gezielt so machen können und dann wirklich auch Woche für Woche mehr auch Trainingseinheiten, sage ich mal, oder ja, wie so, ich sag einfach mal Trainingseinheiten, wo man dann ganz gezielt auch mit sehr, sehr viel Gewicht trainiert, wo dann du am nächsten Tag kaum noch gehen kannst, weil es so deine Muskeln so überansprucht hat eigentlich. Aber dadurch setzt du halt Reize, die du so in einer normalen Woche nicht setzen kannst, weil du halt am Wochenende fit sein musst. Du musst am Wochenende top frisch sein, und wenn du da unter der Woche dann so ein hartes Krafttraining machst, dass gar nichts mehr geht, dann ist es natürlich nicht zu gewährleisten, dass du am Wochenende bei 100% bist. Und dafür war das auf jeden Fall gut, so eine Phase jetzt. Trotzdem hätte ich es gern nicht gehabt, aber ich will halt das Positive da rausziehen, und das dafür war es gut. Also so viel Gewichte konnte ich noch nie bewegen vorher, oder so viel Klimmzüge zum Beispiel, auch, also Oberkörper, ja, genauso viel gemacht, konnte ich vorher auch noch nie machen wie jetzt.
Das heißt, hier sitzt der stärkste Jonas Niedfeld aller Zeiten.
Ja, das kann man so sagen. Wenn jetzt noch die Ausdauer wieder zurückkommt, dann sieht man das hoffentlich auch bald.
Sehr gut. Noch eine Reha-Frage, dann nochmal auf mit Reha. Wägst du dich jetzt anders auf dem Feld? Achtet man darauf dann, wenn man irgendwie sowas mit dem Knie hatte, oder macht man Bewegungen nicht mehr so, oder ist das komplett weg aus deinem Kopf?
Na, ich bin jetzt wieder dabei, aber es ist trotzdem noch nicht so, dass ich jetzt, wie schon gesagt, bei 100% bin. Mhm. Also auch das Knie reagiert immer noch mal wieder auf Belastung. Zum Beispiel, wenn ich sehr viel schieße, dann merke ich das schon, dass das einfach noch mal ein bisschen Flüssigkeit sich bildet und es dann dicker ist. Es tut nicht weh, aber es fühlt sich dann trotzdem anders an als das gesunde Knie. Von daher muss ich da schon drauf achten, wenn ich jetzt im Training bin, dann ist jetzt nicht so, ich muss jetzt aufpassen, so einen Schritt nicht, und weil das wäre auch Quatsch, weil dann brauche ich dann nicht mittrainieren, aber trotzdem ist es jetzt noch nicht so, dass ich sage, es fühlt sich genauso an wie vorher, aber das wurde mir auch die ganze Zeit gesagt, du steigst wieder ein, es kann trotzdem immer wieder zu Reaktionen kommen, das ist nicht schlimm, aber du musst dich halt daran gewöhnen, und mit der Zeit gewöhnt sich der Körper natürlich auch wieder immer mehr an diese Belastung, die ich jetzt habe. Und dann wird sich das auch irgendwann geben. Ich habe auch mit Jungs gesprochen bei uns, die schon Kreuzbandriss hatten, und die haben halt auch die gleichen Erfahrungen gemacht. Das dauert halt einfach noch eine gewisse Zeit, dass der Körper diese hohe Belastung, die ich jetzt tagtäglich habe, dann wieder als normal einstuft.
Okay, damit erstmal genug Haken an die Reha. Genau. Als Fabian mir gesagt hat, dass du vorbeikommst, habe ich immer so nachgeguckt. 6,5 Jahre, das bist du schon beim HFC, oder? Haben wir richtig gerechnet?
5,5.
Ist jetzt die sechste Saison.
Ja, aber kommt noch,
6,5 Jahre. Sind wir auch bald schon da. aber trotzdem, ja, der mit Niklas Langgraf am
Landi ist länger
noch. Landi ist länger, schon fast Inventarstatus. hast du irgendwie so, du hast doch gerade gesagt, es hat dir auch in der Reha ein bisschen geholfen, so Momente nochmal, so hast du so einen Moment, wo du sagst, das ist dein HFC-Moment oder ein, zwei oder so, wo du sagst, irgendwie da, das ist das, woran du dich da einfach am liebsten erinnerst?
Also ein Moment, der mir sehr stark im Kopf geblieben ist, war das Spiel, ich glaube, es war das erste von Sretoristic in Hannover gegen Oldenburg. Da haben wir mit 10 Mann 1-0 gewonnen, und ich hatte vorher die Wochen vorne gespielt, und Sreto hat mich dann wieder nach hinten gesetzt, und es hat einfach von jetzt auf gleich super funktioniert. Wir haben dann ja auch wirklich viele, viele Spiele unter ihm nicht verloren und wenig Gegentore bekommen. Und das Spiel war schon besonderes, eben wegen dieser langen Unterzahl dann 1-0 zu gewinnen. Im großen Stadion da in Hannover zwar nicht mit so vielen Zuschauern, aber unsere Fans waren ganz oben unter dem Dach und nach dem Spiel sind wir dann ja die Tribüne hochgelaufen zu den Jungs, haben das gefeiert. Und in der Saison ging da so ein bisschen, ja, dann diese Phase los, in der du wirklich auf den Platz gegangen bist und das Gefühl hattest, wir holen heute auf jeden Fall was, und das hat dann richtig Spaß gemacht, da die Wochen Fußball zu spielen.
Kennst du den HFC eben schon diese 5,5 Jahre? Was ist das so für ein Verein für dich? Was macht für dich den HFC aus?
Ja, es ist schon sehr, sehr eng. Also ich habe noch nie so viel auch mit Fans zu tun gehabt, wie das hier der Fall ist. Sei es jetzt so jemand wie Helga, die jeden Tag beim Training ist, die da wirklich, die uns, glaube ich, als ihre Kinder ansieht. Also die verteidigt uns auch bis aufs Blut, egal was passiert. Aber auch mit den Jungs Jungs und Mädels in der Fankurve habe ich Kontakt, kenne da viele gut, wenn wir uns sehen, quatschen wir, und das hatte ich bei anderen Vereinen einfach nicht, dass ich da so eine enge Bindung zu so vielen Leuten hatte, auch in der Geschäftsstelle. Natürlich hängt das auch damit zusammen, dass ich jetzt schon lange hier bin. Aber ja, ich glaube, das ist einfach was Besonderes, was ich zumindest so woanders nicht erlebt habe, und das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, und ich glaube, dass schätzen die Leute dann auch, dass sie sehen, ich versuche immer alles zu geben, auch wenn nicht immer alles klappt, aber mittlerweile hat sich da so eine Wertschätzung eingestellt, das musste man sich dann auch über die Jahre aber erstmal erarbeiten.
Jetzt, bist du, als du gekommen bist, 5,5 Jahre zurück, Thorsten Ziegner Trainer, das war nach der erfolgreichsten Drittligasaison des HFC überhaupt. Dann hat man so ein bisschen gedacht, es könnte Richtung zweite Liga gehen. Das war auch die Saison mit Tabellenführung, dann kam der große Absturz und so weiter und so fort. Und seitdem hast du eigentlich jahrelang gegen den Abstieg gekämpft, bis er dann irgendwann nicht mehr zu verhindern war. So als Profi, der ja irgendwie auch aus der zweiten Liga kam, ist da nicht irgendwann mal so der Gedanke, da vielleicht soll ich mich doch nochmal verändern, weil irgendwie beim HFC, wir hängen immer in dieser Spirale drin, Abstiegskampf?
Nö, den Gedanken hatte ich ehrlich gesagt nicht, weil, wie ich schon gesagt habe, es hier einfach dann doch für mich besonders war. Ich hier Kapitän geworden bin, wirklich eine sehr, sehr gute Rolle hatte und mich eben auch einfach wohlgefühlt habe, und ich mich auch sehr verantwortlich dann natürlich als Kapitän für die Mannschaft, für den Verein gefühlt habe, und das wollte ich bisher immer weitermachen, und das möchte ich auch jetzt immer weitermachen. Und klar wäre es schöner gewesen, wenn wir dieses erste halbe Jahr, was ja wirklich erfolgreich war, dann auch hätten fortführen können, und ja, wenn es dann eben nicht Aufstieg gewesen wäre, aber zumindest immer oben mal mitgespielt hätten, hätte mich natürlich sehr gefreut. Leider war das nicht so, und leider sind wir jetzt eben in der Regionalliga. Aber auch das ist eine Aufgabe, auf die ich Bock habe, wo ich einfach dabei helfen will, dass es wieder in die Drittliga hochgeht. Und das ist mein Anspruch, das ist der Anspruch des Vereins. Und das, ja, muss auch ganz klar hier jedem, der dazukommt, jeden, der hier für den HFC aufläuft, muss klar sein, dass das unser Anspruch hier ist.
Das ist eine große Frage, ich stelle sie trotzdem mal. Du hast es ja nun mitgemacht, von der Idee, vielleicht aufsteigen zu können. Du hast ja auch immer gesagt, eigentlich wäre so dein Traum, im HFC nochmal zweite Liga zu spielen, dann eben ja in die vierte Liga abgestürzt. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, ich glaube, also jetzt so auf die Schnelle, hatten wir natürlich immer wenig Kontinuität, ne? Das muss man schon sagen. Wir hatten sehr, sehr viele verschiedene Trainer, die dann auch immer wieder eigene Ansätze hatten, wo es dann ja auch oft irgendwie mal eine gewisse Zeit gut geklappt hat. Ich glaube, sowohl unter Florian Schnorrenberg als auch André Meyer oder Sreto Ristić hatten wir immer mal wirklich gute Phasen, die sich dann aber nie konstant bestätigt haben, und wir es eben nicht geschafft haben, da dann mal aus verschiedenen Gründen über eine ganze Saison wirklich konstant zu spielen und viel zu punkten und dann auch wirklich mal längerfristig oben, weiter oben dabei zu sein. Ja, das würde ich sagen, dass diese Kontinuität uns einfach gefehlt hat. Kann man sagen, ja, man hätte länger an irgendeinem Trainer festhalten sollen, aber weiß natürlich auch nicht, ob es dann schon viel, viel früher nach hinten losgegangen wäre. Also es ist immer sehr, sehr schwer zu beantworten, aber grundsätzlich, glaube ich, lässt sich sagen, im Fußball sieht man, dass sich Kontinuität oft auszahlt, auch bei Mannschaften wie jetzt zum Beispiel Elversberg, Münster oder Ulm, die da wirklich auch mehrere Anläufe gebraucht haben, um aus der Regionalliga aufzusteigen und dann auf einmal durch die dritte Liga durchmarschiert sind.
Vielleicht sogar Cottbus bald.
Ja, Cottbus.
Die schwächeln gerade wieder ein bisschen, stimmt. Aber die sind ja auch auf einem ähnlichen Weg gemacht.
Genau, die haben ja auch jetzt schon jahrelang den gleichen Trainer. Viele Spieler sind schon lange da, die dann, ja, wo sich einfach was aufgebaut hat. Und klar will man immer kurzfristig so viel Erfolg wie möglich holen. Es ist halt leider nicht planbar, wie man im Fußball sagt. Du kannst halt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es klappt, aber ja, man sieht halt auch ja jetzt bei uns ganz konkret in diesem Jahr, dass da einfach ein Konkurrent zurzeit gibt, der absolut überdurchschnittlich spielt und so viele Punkte holt, dass wir da momentan auf Platz 2 sind und ein bisschen hinterherhinken. Deswegen muss unser Anspruch sein, auch wenn wir es jetzt diese Saison nicht schaffen sollten, was aufzubauen, wirklich längerfristig eine Mannschaft hier zusammen zu haben, die dann wirklich bereit ist, den Schritt zu gehen, wieder nach oben.
Längerfristig ist ein gutes Stichwort. Du bist 31 Jahre alt, zurück vom Kreuzband, stärker denn je, wie wir gelernt haben. Beendest du deine Karriere beim HFC?
Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Wie es dann letztendlich kommt, weiß ich nicht. Das müssen wir mal schauen. Das kann man ja im Fußball leider nie so wirklich beantworten. Aber das ist auf jeden Fall was ich mir gut vorstellen kann. Und trotzdem hoffe ich, dass dieses Karriereende nicht allzu nah in der Zukunft liegt.
Wie alt bist du denn dann?
Ja. Das ist eigentlich ein bisschen gemein, dass du mit 31 schon Karriereende beantworten musst.
Manche haben ja schon in meinem Alter aufgehört. Ja, aber ich, wie vorhin schon gesagt habe, ich liebe es einfach, Fußball zu spielen und ich bin auch bereit, mich immer noch zu schinden und immer noch über meine Grenzen zu gehen. Von daher hoffe ich, dass das wirklich noch ein paar Jahre geht und da bin ich auch überzeugt und ich hoffe, dass es auch noch ein paar Jahre hier dann eben beim HFC geht für mich.
Also du kannst ja eigentlich auch erst aufhören oder gehen, wenn der HFC wieder zurück in der dritten Liga
ist. Ja, also das ist eigentlich klar, oder? Das ist mein absolutes Ziel. Ich will den Verein auf jeden Fall nicht in einer schlechteren Liga verlassen, als er damals war, wo ich hierher gekommen bin.
Das ist doch schon mal was Gutes. Ich kann aber auch erklären, kann auch rechtfertigen, warum wir die Karriereende-Frage gestellt haben, denn wir haben eine Hörerfrage. Derjenige, ich habe leider den Namen jetzt hier nicht vorliegen, aber hat gefragt, ob du dir nach deinem Karriereende ein Verbleib im Verein vorstellen könntest, was ja impliziert, dass du das Karriereende beim HFC gemacht hast, jedenfalls ein bisschen.
Ja, theoretisch schon. Also Fußball interessiert mich jetzt nicht nur aus Spielersicht. Interessiere mich auch so sehr für Fußball, dass ich mir auch vorstellen kann, nach der aktiven Karriere was in dem Bereich zu machen. Und es wäre natürlich schön, wenn das dann auch hier so lange mit der aktiven Karriere klappt und dann vielleicht auch danach noch weitergeht. Aber wie gesagt, ich hoffe, es ist noch ein paar Jahre hin, deswegen haben wir jetzt auch dazu noch gar keine Gespräche geführt und ich glaube,
es wäre etwas früh.
Genau, ich glaube, ich konzentriere mich auch besser darauf, was jetzt momentan meine Aufgabe ist und das ist eben auf dem Platz dem Verein und der Mannschaft zu helfen und jetzt erstmal wirklich wieder an meine 100% zu kommen, damit ich eben wirklich das bringen kann, was ich von mir erwarte, was der Verein auch von mir erwartet. Weil dafür muss ich jetzt einfach noch arbeiten. Das sieht man, das spüre ich auch, dass das noch nicht so weit ist. Aber ich hoffe, da eben schnell hinzukommen. Und das ist jetzt erstmal meine primäre Aufgabe. Aber grundsätzlich könnte ich mir sowas auch nach der Karriere im Fußball zu arbeiten und dann natürlich sehr, sehr gern auch für den Verein, für den ich ja schon so viele Spiele gemacht habe und auch noch viele Spiele machen möchte. Das wäre natürlich eine wirklich schöne Geschichte, ja.
Ja, absolut. Dann haue ich gleich mal noch eine Hörerfrage hinterher. Das geht schon in die nächste Saison. Was für Schwachstellen siehst du im aktuellen Kader im Hinblick auf die kommende Saison? Also wo müsst du quasi nachgebessert werden?
Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Also ich sehe die Jungs ja tagtäglich und ich sehe ja, was für eine Qualität da vorhanden ist. Und das ist wirklich, also für Regionalliga sehr, sehr gut. Und wir sind ja auch auf dem guten Platz. Das Ding ist halt einfach, unser Anspruch ist es, Erster zu sein. Und deswegen ist es natürlich trotzdem enttäuschend, auch wenn wir gerade Zweiter sind. Eine Analyse habe ich jetzt noch nicht gemacht, wo und wie wir uns verbessern müssen. Ich glaube auch, dass es gar nicht immer unbedingt um Spieler geht, die dann da ausgetauscht werden müssen, sondern vielleicht auch einfach um die Art und Weise, wie wir dann spielen. weil es klappt halt nicht jedes Spiel, so wie jetzt gegen Viktoria, wo wir uns viele Chancen erspielen und man so im Flow ist, klar auch nicht alle genutzt haben, aber man wirklich einfach gut im Spiel drin ist, sondern du musst eben dann auch diese ekligen Spiele, wie es jetzt am Wochenende war, so bestreiten, dass du sie eben einfach gewinnst. Und da hat es jetzt nicht viel damit zu tun gehabt, wer da von uns auf dem Platz steht, sondern einfach mit der grundsätzlichen Einstellung, oder was heißt, wer auf dem Platz steht, ist vielleicht falsch formuliert, sondern es ist egal, ob ich da auf dem Platz bin oder ich sag jetzt mal Manna oder Akko, wenn du auf dem Platz stehst, bist du einfach dafür verantwortlich, dich mental in diese Verfassung zu bringen, da 100% deines Leistungsvermögens abrufen zu können. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ist es egal, dass da gerade Jonas Niedfeld steht. Dann ist es genauso schlecht, als ob das jemand anders ist. Also personell weiß ich nicht, ob wir uns da großartig verbessern müssen, weil wir wirklich einen guten Kader haben für die Liga. Aber ich glaube, wir können uns auf jeden Fall darin weiterentwickeln, Widerstände zu überwinden. Und dann eben auch am Tag, an dem man nicht das Gefühl hat, heute geht alles von allein, die Spiele zu gewinnen und dann auch auf seine Stärken zu besinnen.
Ja, ich glaube, wir hatten das auch in einer der letzten Folgen schon mal analysiert. Ich glaube, die große Plus, wenn es denn noch eine Regionalliga-Saison nächstes Jahr ist, könnte eben auch sein, dass man einfach zusammenbleibt, hauptsächlich von den Spielern her, dass der Trainer bleibt und dass es dann einfach dadurch die Konstanz dann irgendwann einsetzt, dass man einfach dieses extreme Potenzial, was ja alle sagen, dass die Mannschaft einfach den stärksten Kader wahrscheinlich in der Liga hat, dass das dann einfach irgendwann die Automatismen so gut sind, dass man dann darüber noch stärker macht. Und wie du schon gesagt hast, ihr spielt ja auch keine schlechte Saison.
Genau, das ist natürlich wünschenswert, aber da darf man auch nicht sagen, ja, wir sind jetzt ein Jahr zusammen, jetzt
muss es schlappen.
Kennen wir uns alle und jetzt läuft es ja, jetzt muss es ja besser laufen. Nee, das ist trotzdem dann harte Arbeit, ja. Du musst trotzdem immer wieder bereit sein, über deine Grenze zu gehen, weil es kommt nicht von allein. Egal, ob wir jetzt wirklich qualitativ gut sind für die Liga, wenn du denkst, irgendwie mit 80%, 90% ins Spiel zu gehen, dann wirst du es in der Regel nicht gewinnen. Von daher müssen wir uns da auch nichts vormachen. Es wird jetzt nicht, allein dadurch, dass wir uns alle ein Jahr kennen, wird es nicht einfacher.
Okay.
Du bist ja als Fußballer inzwischen, ich weiß nicht, ob bundesweit, aber doch relativ weit bekannt dafür, dass du quasi munter zwischen Angriff, Mittelfeld und Abwehr hin und her gewechselt bist. Jetzt bei Marc Zimmermann, das hat er immer wieder betont, klar als Stürmer eingeplant. Ist das für dich eigentlich eine Auszeichnung, dass du, ja, dass man sagen kann, Jonas Niedfeld, den kann man überall hinschmeißen, so auf dem Platz, vielleicht jetzt nicht aber Flügelstürmer, aber so im Zentrum, oder eher doch so eine Verlegenheit, weil, ja, wenn du so vorne deine 20 Tore pro Saison gemacht hättest, immer dann wäre das vielleicht nie in Frage gekommen.
Ja, das wäre wahrscheinlich so, wenn ich jedes Jahr alles zerbombt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch nie aus der zweiten Liga weggewechselt und vielleicht sogar weiter nach oben gegangen. Klar, wäre das ein Weg gewesen, den sich natürlich jeder Fußballer wünscht. Nichtsdestotrotz sehe ich das als Stärke an, dass ich es eben kann, mehrere Positionen zu spielen. Ich glaube, selbst hätte ich das früher auch nicht gedacht. Und wenn ich mit Jungs rede, die Stürmer sind, dann fragen die sich auch, wie das geht. Weil als Stürmer hast du eigentlich meistens nicht so viel Ahnung von Verteidigen. Aber ich habe mich da wirklich schnell immer reinfuchsen können in die jeweilige Position und ist dann auch wirklich so ausgefüllt, dass anscheinend jeder Trainer da irgendwie der Meinung war, auf irgendeiner Position ist der auf jeden Fall so gut, dass ich den brauche, den will ich auf dem Platz haben. Und ich spiele alle Positionen im Zentrum gerne. Es ist auch immer mal wieder cool, wenn man was anderes hat, wie es ja bei mir öfter der Fall war. Nichtsdestotrotz will ich jetzt natürlich oder fokussiere ich mich jetzt darauf, im Sturm das abzurufen, was ich auch jahrelang gemacht habe, was ich gelernt habe, auch in der Jugend schon, und da jetzt eben für den HFC erfolgreich zu sein. Aber grundsätzlich sehe ich es als Stärke, dass ja auch der jetzige Trainer, wenn es irgendwie mal Not am Mann ist, weiß, da ist ein Spieler, der könnte auch nochmal eine andere Position spielen.
Also das ist wie Fahrradfahren. Das Verteidigen verlernst du jetzt auch nicht.
Nee, mehr. Also ich habe es jetzt ja wirklich so viel und oft gemacht, dass ich die Position auch schnell wieder annehmen könnte. Ja, da bin ich mir sicher.
Du hast aber mal gesagt, dass du deine Qualitäten der Defensive eigentlich besser eingesetzt sind. Jetzt sollst du wieder stürmen. Ist das jetzt falsch eingesetzt oder wärst du jetzt eigentlich doch wieder in der Abwehr besser aufgehoben?
Ja, das war, glaube ich, zu einem Zeitpunkt damals am Anfang der Saison, als ich eben Innenverteidiger gespielt habe und ich da mich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt habe zu dem Zeitpunkt und es mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Hinten kannst du halt auch viel dirigieren, hast das ganze Spiel vor dir, musst viel Kommandos geben, was ich einfach gerne mache auf dem Platz. Mhm. Vorne hast du natürlich die meiste Zeit deine Mitspieler im Rücken und wirst dann eher selbst mit Kommandos in die richtigen Positionen geschickt, zumindest gegen den Ball. Ich probiere dann natürlich mit dem Ball, wenn ich irgendwelche Freiräume sehe, wenn wir von hinten aufbauen, dann den Jungs zu sagen, wo ich den Ball gerne sehen würde. Es macht mir beides einfach sehr, sehr viel Spaß und ich habe natürlich auch Qualitäten, um vorne zu sein, sonst hätte ich ja auch in den Spielen, die ich dann in den letzten Jahren in der dritten Liga gemacht habe, keine Tore geschossen. Das ist mir ja zum Glück gelungen, da auch immer mal wieder einen über die Linie zu drücken. Und in der Regionalliga habe ich es ja auch schon mal unter Beweis gestellt, dass ich da viele Tore schießen kann.
Torschützenkönig warst du sogar.
Genau, 15, 16 war das, glaube ich. Mhm. Aufstiegsjahr mit Zwickau damals. Von daher macht mir der Sturm auch sehr viel Spaß. Und ich habe natürlich Qualitäten, die man auch da braucht. Ich habe eben auch Qualitäten, die man hinten einsetzen kann. Das ist eben das Ding, dass man bei mir jetzt nicht sagt, der ist nur auf dieser einen Position zu gebrauchen, wie es natürlich viele Spieler gibt, die einfach so klassisch der Mittelstürmer, der Stoßstürmer und den könnte man sich nie irgendwo anders vorstellen. Das ist bei mir eben nicht so, aber trotzdem, ja.
Hast du noch, ich weiß gar nicht, musst du mir jetzt mal helfen, Fabian, welcher Trainer es war, als der... Was, Ziegner oder Schnorrenberg?
Schnorrenberg. Der hat dich erst ins Mittelfeld. Ne?
Ja, also als er zu dir kam, was ging da durch den Kopf? Hast du gesagt, was ist jetzt los? Was soll das? Oder war das für dich okay?
Also bei Ziege, ich habe sogar in Regensburg damals schon ein paar Spiele mal im Mittelfeld gemacht. Okay. Und bei Ziege war es dann, aber da haben wir noch andere Systeme gespielt. Da war es dann eher so, dass wir zu dritt vorne waren. Einer davon aber eher so ein bisschen Zehner oft. Und das habe ich dann auch gespielt bei ihm schon. Ich habe sogar, glaube ich, mal ein Spiel auf A8 gespielt, aber das waren eher die Ausnahme bei ihm. Und als Florian Schnorrenberg da neu kam, habe ich die ersten Spiele, kam ich von der Bank. Und weil er mich halt auch noch eher so als Stürmer kannte, ich dann aber schon so ein bisschen mehr im Mittelfeld war und er das noch nicht so richtig einschätzen konnte. Und er hat dann aber mir nach und nach, habe ich ihn überzeugt und er mir dann das Vertrauen im Mittelfeld da geschenkt. Und dann habe ich, glaube ich, eine Saison nur im Mittelfeld gespielt auf der 6 und dann ist der Stipe Vucu damals weggegangen und hat mich Florian Schnorrenberg dann gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, auch Innenverteidiger zu spielen. Am Anfang der Vorbereitung war das, also am ersten Tag, und da habe ich gesagt, wir können das jetzt auf jeden Fall gerne mal in der Vorbereitung probieren. Also,
aber du warst da offen, ja? Du hast nicht
ich
gesagt,
war da offen für, ja. Ich war da absolut offen für. Okay. Und ich habe auch gesagt, wenn wir es mal probieren wollen, dann jetzt. Hm. Weil nicht einfach so in der Saison hinten reinwerfen, wenn du es noch nie gespielt hast. Also das hätte ich nicht gewollt. Aber dadurch, dass wir dann 6 Wochen Vorbereitung hatten, habe ich gesagt, dann machen wir das. Und dann hat das eben auch so funktioniert, dass ich danach die meisten Spiele eher hinten gemacht habe.
Mhm, ja, erinnere ich auch so.
Offen ist auch wieder eine gute Überleitung. Wir haben uns ja auch schon ein paar Mal unterhalten jetzt, seit du beim HFC bist. War unter anderem auch mal das Thema, dass du ja mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitest. Ich weiß gar nicht, ist das noch up to date?
Also das ist eigentlich mittlerweile ein guter Kumpel von mir. Okay. Wir unterhalten uns immer wieder. Es ist jetzt nicht mehr so, dass er mir irgendwelche krassen Techniken an die Hand gibt, mit denen ich jetzt dann arbeite, aber es hilft immer mal, dann auch mit ihm zu reden, weil er dir so einen anderen Blickwinkel gibt oder dir auch hilft, dich mal in andere Leute hineinzuversetzen und dann so ein bisschen aus deinen Gedanken rauszukommen, weil man ist ja oft so sehr, sehr subjektiv, vor allem als Spieler, dass du nur so deinen Blickwinkel hast und dann auch mal zu verstehen, wie das andere sehen, das relativiert dann oft auch viel und hilft dir dann einfach ein bisschen lockerer zu sein.
Letztens gab es eine schöne Dokumentation über den FC Bayern in den 90er Jahren, wo es eher so darum geht, wer geht in welche Kneipe nach dem Training.
Habe ich auch gesehen, ja.
Sehr empfehlenswert tatsächlich, es wirkt echt wie aus einem anderen Jahrhundert, was es ja auch war. Aber du, ja, Mentaltrainer, ich meine, du meditierst auch. Gehört das zum modernen Profifußball auch dazu, dass man so ein bisschen über das Training hinausdenkt und eben nicht dann 3 halbe sich dann noch reingießt am Feierabend?
Ja, also ich glaube mittlerweile, wenn man ja auch so auch wieder Dokumentation über den ganz großen Fußball der heutigen Zeit sieht, da sieht man ja schon, dass es sehr, sehr viel mehr ist als einfach nur Fußballtraining, dass da sowohl im Kraftraum als auch individuell dann auf der mentalen Geschichte einfach für den Kopf viel gemacht wird, weil, und davon bin ich auch überzeugt, dass der Kopf einfach extrem wichtig ist, um Widerstände zu überwinden, um auch stabil deine Leistung zu bringen. Dass jeder, der da im Profifußball ankommt, die Qualitäten dafür hat, ist klar, sonst wird er da nicht hinkommen, aber es entscheidet dann eben oft der Kopf, ob du das auch abrufen kannst unter Druck, eben mit so hoher Konkurrenz und dann auch gegen so gute Gegner. Da ist der Kopf sehr, sehr wichtig und ich glaube, deswegen ist das mittlerweile gang und gäbe, dass sich da auch die Spieler individuell oder auch dann eben im Verein, aber das ist dann eben halt oft eher in den höheren Ligen dann über den Verein machbar, aber ja, in der dritten, vierten Liga machen da auch viele Jungs individuell was für sich, um da eben besser zu werden, um dann eben auch möglichst weit nach oben zu kommen im Fußball.
Was dazu ja auch passt, hat mir Fabian erzählt, du studierst Psychologie?
Richtig, ja.
Machst du noch oder wann ja. Wann hast du angefangen? Eine Reha oder war das
schon vorher? Nee, schon vorher. Das mache ich jetzt.
Wieso?
Ja, der Kumpel, von dem ich erzählt habe, der Sportpsychologe der hat mich da nicht unbedingt, aber ich finde das halt sehr interessant, dieses Feld, diese Sportpsychologie vor allem, das interessiert mich natürlich sehr offensichtlich als Sportler. Und er hat mir gesagt, am besten, also Sportpsychologie konnte man zu dem Zeitpunkt nur im Master studieren. Ich glaube, mittlerweile könntest du sogar schon Bachelor im Studium machen, aber er hat mir gesagt, am besten ist eigentlich der Weg, über allgemein Psychologie zu gehen. Das hat er auch so gemacht. Da bist du dann sehr, sehr breit aufgestellt und könntest dann, wenn du willst, wenn das eben der berufliche Weg werden soll,
dich spezialisieren.
Im Master dann Sportpsychologie machen, um dann eben in dem Bereich zu arbeiten. Und ja, also ich habe vorhin gesagt, ich könnte mir natürlich auch sehr gut vorstellen, später im Fußball zu arbeiten. Mhm. Du weißt natürlich trotzdem nie, ob das dann auch alles so klappt, sei es als Trainer oder sonst irgendwas. Da gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück oder der richtige Moment dazu. Und man sollte sich da, denke ich, auch noch breiter aufstellen, dass du da auch mehr anbieten kannst, mehr Expertise hast. Und Sportpsychologie ist ja auch sehr, sehr gefragt und wird ja auch in jeglichen Sportarten eigentlich immer mehr, dass da Sportpsychologen mit Mannschaften oder auch mit Einzelsportlern arbeiten. Von daher.
Ja, und wenn man auch selber als Sportler das alles erlebt hat und die Situation kennt, das ist ja quasi die perfekte Mischung.
Genau, habe ich mir auch gedacht, dass das.
Wenn ist das Fernuni?
Genau, Fernuni.
Okay, ja. Sehr gut, cool. Also schafft man das nebenbei?
Ja, das ist schon machbar natürlich. In der Fernuni kannst du es ja immer alles einteilen. Da muss man dann auch schon diszipliniert sein, dass du dann auch hinterher bist und da dein Zeug lernst, deine Klausuren schreibst und so. Aber das ist auf jeden Fall machbar. Du musst halt bereit sein, dann auch abends dich nochmal hinzusetzen und ein bisschen was zu lernen, weil ganz von alleine schreibt sich dann auch nicht.
Schade, ne? Bevor wir zum liebgewonnenen Entweder-Oder kommen, haben wir eine Frage noch, aber die Zeit rennt auch schon wieder.
Das oh ja.
Ist immer so.
Oh ja.
Wenn
oh
die
ja.
Gäste interessant sind, ist das leider so.
Ja, ja.
Aber eine Vielen Frage Dank. Würde ich gerne noch stellen. Du hast ja durch den HFC jetzt nicht nur als Mannschaft viel mitgemacht, sondern auch persönlich bei der Zeit hier durchaus, jetzt sage ich auch mal schuldig, von den Medien durchaus mal was einstecken müssen, aber auch von Fans. Ich kann mich auch noch an eine, ja man kann schon sagen, Brandrede von André Meyer mal bei einer Pressekonferenz erinnern, der mal so für dich ins Feld gesprungen ist, sehr offensiv auch. Wie gehst du selber mit Kritik um? Wie hast du das selber so erlebt, dass du auch mal teilweise schon so der vorne dran warst, der es dann immer irgendwie abbekommen hat, wenn es mal wieder eine Niederlage gab?
Ja, ich glaube, mit sowas musst du halt dann vor allem, wenn du Kapitän bist, auch umgehen können, weil es ist ja klar, dass du da einer der Jungs bist, die da ja herausstechen und die dann auch, wenn es nicht läuft, in der Verantwortung stehen und von daher muss ich damit umgehen. Natürlich ist es nicht immer leicht und nicht immer schön, sowas über sich zu lesen oder zu hören, aber mir ist dann halt immer wichtig, wie werde ich intern gesehen, was wird mir da gespiegelt und da war es nie so, dass ich irgendwie angezählt wurde und mir gesagt wurde, das ist wirklich das Allerletzte, was du machst, sowohl sportlich als auch eben deine Aufgabe als Führungsspieler. Da wurde mir eher immer das Gegenteil gespiegelt und von daher war mir das natürlich wichtiger, aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe gar nichts davon mitbekommen, was da von außen kam. Natürlich hat mich das beeinflusst, aber ein Stück weit, wenn du sowas eben erlebst, macht dich das auch stärker, resilienter, damit sowas umzugehen. Und das habe ich auf jeden Fall auch in der Zeit, in der ich jetzt hier in Halle bin, gelernt, auch mit Kritik einfach umzugehen und zu wissen, was ist wirklich wichtig, was auch zu wissen, was kann ich, was kann ich nicht. Ist ja auch wichtig zu wissen, es gibt auch Sachen im Fußball, die ich nicht kann, und dann eben zu wissen, was mein Spiel ist und da eben möglichst meine Stärken dann auf den Platz zu bringen und die auch hervorzukehren. Und von daher, ja, es hat mir schon immer geholfen, auch mit sowas mal umzugehen. Klar wünscht man sich immer, es ist alles positiv, aber das hilft dir dann nicht unbedingt auch auf Dauer weiter. Ich finde, man entwickelt sich durch solche Phasen auch immer ganz gut, vor allem menschlich.
Okay, dann zu den Entweder-Oder-Fragen. Also Entweder-Oder, das Prinzip ist ja klar. Also du müsstest dich am besten entscheiden, du darfst aber natürlich auch dich nicht entscheiden, hast quasi jetzt keine begrenzte Anzahl von Jokern. Wir finden es natürlich gut, wenn du dich entscheidest.
Ja.
Sind eher allgemeine Fragen mitunter, aber natürlich auch Fragen, die so ein bisschen auf dich und dein Leben und deine Karriere hinzielen.
Mhm.
Okay, dann fange ich mal an. Also die erste Frage wäre, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, Abwehr oder Sturm?
Sturm.
15 Tore in der Regionalliga oder 5 in der zweiten Liga?
15 in der Regionalliga.
Skifahren oder Strandurlaub?
Skifahren. Wobei...
Verletzungsrisiko.
Ja, und ich mache es auch nicht, aber ich bin so gerne in den Bergen und nach der Karriere werde ich auf jeden Fall Skifahren, da freue ich mich schon sehr drauf.
Okay. Die Namen sind auch schon gefallen, Ziegner oder Schnochenberg?
Boah, das ist schwer. Ich sag mal Ziegner, weil ich mit ihm damals gemeinsam aufgestiegen bin in Zwickau.
Sehr entscheidungsfreudig. Da habe ich noch eine Nachfrage dazu. Du hattest jetzt, also wir haben vorhin mal geguckt, 7 Trainer, glaube ich, beim HFC. 7 müssen es sein. Jetzt, da war noch immer so Interimstrainer dabei. Du darfst Namen nennen, du musst aber nicht. War es bei einem so, dass du gesagt hast, gut, dass der weg ist?
Nee, das gab's nicht. Weil das eigentlich für mich immer eine Niederlage ist, wenn ein Trainer rausgeschmissen wird. Also dann hast du halt auf dem Platz nicht das gebracht, was man von dir erwartet.
Okay, gut. Das lassen wir so gelten. Nächste Entweder-Oder-Frage. Smoothie oder Weißbier?
Smoothie.
Reha oder Abstieg?
Reha.
Regionalliga oder Champions League?
Regionalliga.
Oh, jetzt kommt was Spezielles. Da muss ich da, frag du.
Ja, du hast es rausrecherchiert, aber ich trage es vor. Schnurrviertel oder Kleine Ulrichstraße?
Gibt es das Schnurrviertel?
Schnurrviertel sagt mir leider nichts.
Echt nicht? Ach Mensch.
Was ist das?
Deine Heimatstadt soll es das geben.
Minden?
Ja.
Ja, da bin ich nur geboren leider.
Ah, okay, dann war das. Ja, man guckt ja nach sowas dann immer.
Deswegen sage ich Kleine Ulrichstraße.
Ja, das Schnurrviertel ist bestimmt noch ganz furchtbar. Okay. Jetzt bin ich wieder dran. Samurai-Frisur oder Kurzhaarschnitt? Du bist ja frisurentechnisch durchaus.
Samurai. Also eher ein Tick länger.
Aber gerade ist es wieder so ein bisschen weniger als
Samurai. Aber Kurzhaar, glaube ich, mache ich nicht mehr. Bisschen länger kann es schon sein.
Okay. Und die letzte schon, die hat natürlich auch einen gewissen Hintergrund, den du dann gerne aufklären kannst. Karlsson vom Dach oder Michel aus Lönnenberger?
Karlsson vom Dach. Das, mein Hund ist danach benannt. Mein erster eigener Hund mit meiner Frau zusammen. Karlsson. Ein süßer Cockerspaniel, von daher ganz klar Karlsson.
Okay, super. Dann sind wir am Ende. Wir müssen noch eine Sache sagen, dann können wir die Bedankungsrunde machen. Am Freitag jetzt. Am Freitag spielt ihr gegen Hertha BSC.
Auswärts, ja.
2 auswärts, 19 Uhr und das wird live von der MZ übertragen, wie gewohnt, in großartiger Qualität. Können dann alle, die es nicht bis nach Berlin schaffen, das bei uns natürlich gucken.
Und wieder mehr Tore, bessere Leistung und einen Sieg vom HFC sehen.
Ja, davon gehen wir
aus. Das hoffen wir alle, ja.
Okay. Also Jonas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend. Danke für die Antworten. Und ja, dann
hören wir uns wieder, jetzt muss ich kurz überlegen, nach dem VfL-Pokalspiel müsste es
sein. Du hast es alles im Kopf.
Ja, das müsste so stimmen.
Genau. Also vielen, vielen Dank und du hast jetzt noch Training, haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Krafttraining.
Geht jetzt noch in den Kraftraum, genau.
Okay, viel Freude dabei.
Dankeschön.
Okay,
Dankeschön.
Danke. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.